Willkommen beim IHK Unternehmenspodcast Wirtschaft für Zukunft. Hier sprechen wir über eure Herausforderungen im Unternehmensalltag, neue Anforderungen durch den Gesetzgeber und geben euch vor allem Tipps, wie ihr damit umgeht. Viel Spaß beim Zuhören. Es begrüßt euch Dorothee von Kschivoblotzki. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur Selbstständigen, sondern auch beauftragenden Unternehmen, den Kunden des Selbstständigen, Kopfzerbrechen bereiten kann. Wir sprechen über Scheinselbstständigkeit. Folgende Situation: Ein Selbstständiger arbeitet für einen festen Kunden, also das beauftragende Unternehmen. Vielleicht hat er oder sie auch nur diesen einen Kunden und beide stimmen sich eng ab, nutzen die Tools des Kunden, arbeiten remote und plötzlich meldet sich die Deutsche Rentenversicherung mit dem Verdacht auf Scheinselbstständigkeit. Was jetzt? Wird der Selbstständige nun als Angestellter deklariert? Muss nun der Scheinselbstständige und sein ehemaliger Kunde, der ja nun Arbeitgeber sein soll, Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen? Werden vielleicht Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet? In dieser Folge klären wir auf, worauf Selbstständige und Auftraggeber achten müssen, damit das Thema Scheinselbstständigkeit nicht zum Problem wird. Und unser Gast heute ist Dr. Frauke Kamp, Referentin für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht bei der IHK für München und Oberbayern. Hallo Frauke.
Hallo Dorothee.
Mit dem Thema Scheinselbstständigkeit beschäftigst du dich schon länger bei der IHK, oder?
Ja, das stimmt. Das Thema kommt immer wieder auf und ist auch seit Jahren immer ein Bereich, wo es viele offene Fragen von unseren Mitgliedern dazu gibt.
Was versteht man eigentlich unter Scheinselbstständigkeit, wenn du das jetzt einmal rechtlich korrekt umschreibst?
Rechtlich korrekt umschreiben ist bei Scheinselbstständigkeit insofern etwas schwierig, weil es zwar in aller Munde, aber nicht wirklich ein Rechtsbegriff ist. Aber es hat sich so eingebürgert, um die Situation zu umschreiben, dass jemand einen Auftrag ausführt und das Ganze, wie er zumindest meint, als Selbstständiger macht, also sich als Selbstständiger verhält, als Selbstständiger abrechnet, auch der Auftraggeber ihn als Selbstständigen betrachtet, aber eigentlich nach allen Umständen der Tätigkeit doch eine abhängige Beschäftigung vorliegt. Also letztlich ist die Scheinselbstständigkeit einfach eine falsche rechtliche Einschätzung. Ich gehe davon aus, dass ich selbstständig bin, verhalte mich wie ein Selbstständiger, aber eigentlich erfülle ich alle Merkmale für eine abhängige Beschäftigung und bin daher eben kein Selbstständiger.
Und wie oft kommt das in der Praxis vor, dass sich die Unternehmer da täuschen?
Es kann man schwer sagen, wie oft es genau in der Praxis vorkommt. Es ist in jedem Fall häufig eine sehr schwierige Einordnungsfrage. Also es gibt natürlich ganz eindeutige Fälle, wo man sagt, ja klar, der ist selbstständig, da gibt es überhaupt kein Vertun, dann braucht man das nicht bei jedem extra zu prüfen. Aber es gibt eine ganze Menge Fälle, in denen wir uns so eher auf der Kante bewegen, ob das nun selbstständig oder abhängig ist. Mhm. Und da kommt die Fragestellung immer wieder auf.
Was sind das für kritische Situationen, in denen jemand anruft?
Ja, die Situation, in denen jemand anruft, es ist ganz häufig, dass er so gehört hat, dass das doch jetzt eine schwierige Situation wäre. Ganz, ganz häufig bei uns der Aufhänger, ich habe jetzt einen Auftrag, ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe mal gehört, dass wenn man nur einen Auftraggeber hat, dann ist man sofort scheinselbstständig. Das ist in jedem Fall nicht so, da können wir schon aufklären. Das Kriterium, wie viele Auftraggeber man hat, das ist sogar ein eher sehr untergeordnetes. Vor über 20 Jahren oder so war es nochmal ein ganz wichtiges Kriterium. Das ist ganz tief in den Köpfen immer noch verankert. Letztlich geht es immer darum zu schauen, ist jemand und da ist eben auch die rechtliche Regelung nicht so ganz eindeutig in der Praxis anzuwenden. Ist jemand weisungsgebunden tätig und in die Organisation des Auftraggebers eingebunden? Das steht so im Gesetz. Und ja. Was das dann genau in der Praxis heißt, ist immer die schwierige Frage.
Mhm. Ich weiß das noch aus eigener Erfahrung, als ich mal selbstständig war, dass ich einen Auftraggeber hatte und es immer hieß, schau, dass du noch einen dazu bekommst, dann bist du mehr aus dem Schneider und so weiter. Man ist ja, wenn man einen Kunden hat, dann doch stärker in diese Organisation, in die Abläufe eingebunden oder nicht? Ist es denn ein stärkeres Indiz trotzdem dafür, dass man eventuell doch scheinselbstständig ist, wenn es nur einen gibt?
Also letztlich hängt das eher weniger von der Zahl der Auftraggeber ab. Es wird nämlich auch bei der Einordnung immer jeder Auftrag einzeln angeschaut. Das heißt, auch wenn ich ganz viele Auftraggeber habe, muss ich bei jedem einzelnen Auftrag schauen, bin ich dort in die Organisation des Auftraggebers eingebunden und bin ich weisungsgebunden tätig. Das kann dann durchaus auch verschieden sein. Ja? Wenn ich 5 Aufträge habe, können 3 so sein, dass ich selbstständig bin. Und bei 2 zeigt sich, das ist eine abhängige Beschäftigung. Insofern, ja, die Zahl der Auftraggeber macht nicht so viel aus. Natürlich, wenn jemand nur einen Auftraggeber hat, in dem Sinne, dass er jeden Tag 8 Stunden dort beschäftigt ist, dann spricht das vielleicht für eine stärkere Einbindung. Aber das allein ist kein K.O.-Kriterium oder, wie gesagt, kein sehr ausschlaggebendes Kriterium.
Okay, bevor wir jetzt nochmal auf diese Kriterien genau eingehen, sollte die deutsche Rentenversicherung sich melden und sich der Verdacht erhärten, dass jemand scheinselbstständig ist, also eigentlich alles für eine abhängige Beschäftigung eigentlich spricht, weil eben so intensiv eingebunden beim Kunden. Was sind dann die Folgen? Was muss man da befürchten?
Also die Folgen sind eben, wenn man feststellt, dass es eine abhängige Beschäftigung ist, dann folgt daraus grundsätzlich die Sozialversicherungspflicht. Also es müssen Beiträge zur Krankenversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung gezahlt werden. Das ist eben auch die Idee, wenn ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis da ist. Das ist jetzt auch per se nichts Schlimmes. Das haben ja ganz viele ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Und da ist eben die Idee, diese Beschäftigten durch die Sozialversicherung zu schützen. Der Selbstständige soll im Prinzip selber vorsorgen und man sagt, der kann sich eben selber versorgen, da brauchen wir das nicht. Wenn jetzt bei jemandem, der dachte, er sei selbstständig, das später festgestellt wird, dann führt das natürlich dazu, dass Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen sind.
Rückwirkend für wie lange?
Rückwirkend bis zur Grenze der Verjährung, die liegt bei 4 Jahren, wobei die Verjährung erst mit dem Ende des Jahres beginnt, in dem die Beiträge anfallen. Und man muss dazu wissen, dass die Sozialversicherungsbeiträge grundsätzlich vom Auftraggeber zu zahlen sind, und zwar vollständig. Also im Arbeitsverhältnis, das kennt man vielleicht, da zahlt ja auch der Arbeitnehmer die eine Hälfte. Das wäre natürlich grundsätzlich auch so, wenn festgestellt wird, das ist eine abhängige Beschäftigung. Aber rückwirkend können Beiträge vom Arbeitnehmer lediglich für die letzten 3 Abrechnungsperioden geltend gemacht werden. Das heißt, man kann nur die letzten 3 Monatsabrechnungen sozusagen korrigieren. Für die Zeiten davor ist der Auftraggeber voll für den Betrag zuständig.
Das heißt, es ist eigentlich fast noch ein wichtigeres Thema für den Auftrag.
Für den Auftraggeber, genau.
Also den Auftraggeber.
Derjenige, der den Auftrag erteilt, hat das hohe finanzielle Risiko, dass er für die Vergangenheit, wenn nachzuzahlen ist, eben tatsächlich vollständig
noch viel
zahlen
mehr
muss.
Zahlen muss.
Das ist häufig auch wirklich so, dass lediglich die Auftragnehmer sich ganz viel über das sozusagen Gespenst der Scheinselbstständigkeit Gedanken machen. Inzwischen setzt sich auch immer mehr durch, dass auch die Auftraggeber wissen, okay, sie gehen gegebenenfalls ein hohes finanzielles Risiko ein. Deshalb melden sich auch ganz viele Auftraggeber bei uns und fragen wir, wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass der von mir Beauftragte auch wirklich selbstständig und nicht doch abhängig beschäftigt ist.
Und wie kann er es sicherstellen?
Ja, zum einen gibt es für Zweifelsfälle das sogenannte Statusfeststellungsverfahren. Dort kann man bei der Clearingstelle der deutschen Rentenversicherung feststellen lassen, wie das betreffende Auftragsverhältnis einzuordnen ist. Dazu muss man allerdings wissen, das betrifft immer lediglich ein Auftragsverhältnis. Und wie wir eben schon gesagt haben, für jedes Vertragsverhältnis wird es gesondert festgestellt. Das ist manchmal dann etwas schwierig, wenn es sich nur um kleinere Aufträge handelt, dann eben ein solches Verfahren dort anzustoßen. Was dort gemacht wird, ist, dass vor allen Dingen das ganze Auftragsverhältnis in seiner praktischen Durchführung angeschaut wird. Also ganz viele Kriterien, die wir dafür brauchen, ob eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Zum Beispiel, bin ich frei darin, wann ich arbeite? Bin ich frei darin, wo ich arbeite? Bringe ich eigene Arbeitsmittel mit? Habe ich ein eigenes unternehmerisches Risiko und so weiter? Die werden dann alle einzeln angeschaut von so einem Auftrag und daraus bekommt man dann einen Status festgestellt, selbstständig oder abhängig beschäftigt. Das dauert aber natürlich auch seine Zeit und ist dann häufig nicht realistisch durchführbar für kleinere Aufträge.
Und ist es dann so, dass größere Unternehmen davor zurückscheuen, Selbstständige zu beauftragen und dann sagen, dann stelle ich lieber jemanden an oder vergebe den Auftrag ins Ausland oder ähnliches, um dieses Thema zu umgehen, der Scheinselbstständigkeit?
Wir erleben das zumindest immer wieder, dass von Unternehmen letztlich vom ja, zu Beauftragenden gefordert wird, dass er nachweisen soll, dass er selbstständig ist. Das kann man schwerlich. Man kann eben nur das in dem einzelnen Verfahren feststellen lassen. Und dass dann eben viele Unternehmen auch sagen, ja gut, dann machen wir das Ganze eben anders, weil man eben relativ hohe Nachzahlungen fürchtet oder eben auch sogar theoretisch ist das auch ein Straftatbestand, wenn man Sozialversicherungsbeiträge vorenthält, sodass viele Unternehmen das dann ganz scheuen und sagen, wir geben den Auftrag ins Ausland. Oder wir haben auch schon von einzelnen Unternehmen gehört, die tatsächlich kleine Auftragnehmer gar nicht mehr beschäftigen wollen, weil sie sagen, sie haben dort ein zu großes Risiko der Scheinselbstständigkeit.
Jetzt gibt es ja viele Graubereiche zwischen scheinselbstständig und selbstständig. Kannst du sagen, wann man eindeutig scheinselbstständig ist und wann man eindeutig selbstständig ist? Gibt es da ein paar Dinge, wenn man die berücksichtigt, dann weiß man, da und da bewege ich mich gerade?
Das wäre sehr schön, wenn man das könnte. Das ist leider das Problem, dass man es eben nicht absolut kann. Und das ist auch das größte Problem in der praktischen Durchführung. Eine Gesamtabwägung aller Umstände, wie sie die deutsche Rentenversicherung oder auch die Rechtsprechung durchführt, die ist natürlich immer an vielen Stellen mit Unsicherheiten behaftet. Wenn man alle Umstände, dann immer welche, die für und welche, die gegen die Selbstständigkeit sprechen, berücksichtigt, dann kann es natürlich den persönlichen Prioritäten geschuldet sein, welche man da vielleicht ein bisschen stärker gewichtet und welche nicht, sodass man schwerlich immer zu einem eindeutigen Ergebnis kommen kann.
Was meinst du denn mit persönlichen Prioritäten?
Naja, es ist nirgends eine tatsächliche Rangfolge vorgegeben, dass etwa ein Kriterium mehr zählt als das andere. Und wenn ich dann eine Gesamtschau vornehme, dann ist es sicherlich im Auge des Betrachters manchmal unterschiedlich, ob man sagt, das eine oder das andere überwiegt.
Aber glaubst du, dass die deutsche Rentenversicherung dazu tendiert, jemanden eher als scheinselbstständig einzuordnen, weil sie denken, sie schützen so die betreffenden Personen und haben natürlich auch mehr Beiträge?
Der Verdacht wird immer wieder geäußert und er liegt natürlich auch etwas nahe dadurch, dass dieselbe Stelle dafür zuständig ist, dann eben die Einordnung vorzunehmen, wie die, die später dann eben die Beiträge vereinnahmt. Ob das nun tatsächlich insgesamt so ist, sei mal dahingestellt. Es ist vielleicht nicht ganz neutral, was dort vorgenommen wird. Aber letztlich ist es natürlich auch so, die Statusfeststellungsverfahren werden ja auch mit unterschiedlicher Intention geführt. Es gibt ja durchaus auch Auftragnehmer, die wollen gerne festgestellt haben, dass sie abhängig beschäftigt sind. Also es ist jetzt durchaus nicht nur so, dass da ein Kreuzzug gegen die Selbstständigen geführt wird.
Wenn man sich unsicher ist, ist es dann sinnvoll, so ein Statusfeststellungsverfahren anzuleiern, damit man Klarheit hat?
Also es ist der einzige Weg, um wirklich von sich aus eine sichere Feststellung zu bekommen. Insofern ja, dafür ist das Verfahren da. Aber natürlich ein wenig immer in Abwägung damit. Das Verfahren dauert relativ lange, ist relativ aufwendig. Das heißt, bei kleinen Aufträgen vielleicht etwas schwierig, das dann tatsächlich auch wirtschaftlich darzustellen, sich so lange mit der Feststellung zu beschäftigen. Und vielleicht auch gleichzeitig so, man manifestiert damit natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, die man wegen des Status hat. Vielleicht kann man die Energie dann besser da rein verwenden, das Auftragsverhältnis so zu gestalten, dass mehr Merkmale für eine selbstständige Tätigkeit sprechen, wenn man das dann gerne möchte.
Jetzt nenn doch ruhig noch mal ein paar Merkmale. Du hast schon 2, 3 genannt, aber kannst du die Palette noch ein bisschen länger machen?
Na klar.
Worauf würdest du achten?
Also erstmal wird immer noch, obwohl das heutzutage vielleicht auch in Zeiten von elektronischen Übertragungsmöglichkeiten nachrangig ist, aber es wird immer noch sehr darauf geachtet, wo gearbeitet wird. Also ist vorgegeben, wo ich meine Arbeit erledige, dann bin ich eher abhängig beschäftigt oder bin ich frei darin, wo ich das tue. Gleiches für die Zeiten. Auch da, wenn ich völlig frei darin bin, wann ich was mache und nur irgendwann ein Ergebnis abliefern muss, dann spricht das für eine Selbstständigkeit. Während wenn da steht, ich muss von 8 bis 12 dort erreichbar sein, dann spricht das eher für eine abhängige Beschäftigung. Aber alles, wie gesagt, nur Indizien, nichts ist so ein absolutes Kriterium. Weiterhin, was immer genannt wird, ist die unternehmerische Chance, das unternehmerische Risiko. Ja, habe ich die Möglichkeit, da vielleicht weitere Aufträge noch zu generieren oder bin ich direkt daran gebunden? Gibt es irgendein Risiko darin oder habe ich tatsächlich eine Fulltime-Beschäftigung mit einem festen Stundensatz? Das spielt da rein. Dann tatsächlich habe ich einen unternehmerisch ausgestatteten Geschäftsbetrieb, habe ich noch andere Dinge, als dass ich mit meiner Arbeitskraft morgens da in den Betrieb gehe, habe ich möglicherweise ein eigenes Büro, arbeite ich mit eigenen Werkzeugen, mit eigenen Betriebsmitteln oder bin ich dort auch auf die Mittel des Auftraggebers angewiesen? Solche Dinge wie Klassiker zum Beispiel sind auch, die für eine abhängige Beschäftigung sprechen, sind sowas wie, ich trage die Arbeitskleidung des Auftraggebers oder trete mit einer Visitenkarte des Auftraggebers auf. Das sind natürlich Dinge, die sehr dafür sprechen, dass ich dort eingegliedert bin oder ich muss dort an regelmäßigen Besprechungen teilnehmen. Ich muss meinen Urlaub absprechen. Das sind alles Indizien, die für eine abhängige Beschäftigung sprechen.
Ja, super, da haben wir doch ein paar Merkmale. Klasse. Vertrag wollte ich gerne nochmal ansprechen. Den Vertrag mit dem Kunden, wie soll ich den ausgestalten? Kann man da, wahrscheinlich ist es egal, was im Vertrag steht, das gelebte Verhältnis ist wahrscheinlich wichtig. Und trotzdem kann ich was vertraglich regeln, was dann also wiederum dafür spricht?
Ganz egal ist der Vertrag natürlich nicht. Der bildet ja erstmal die Grundlage der Zusammenarbeit und da kann man natürlich einiges regeln. Und man kann selbstverständlich auch viele solche Punkte regeln, die jetzt für das eine oder andere sprechen. Empfiehlt sich dann zum Beispiel, wenn das so ist, auch reinzuschreiben, dass man frei ist in der Wahl des Arbeitsortes oder.
Also so konkret dann und nicht, wir stellen hiermit fest, dass ich selbstständig arbeite.
Also wenn man lediglich in dem Vertrag drinstehen hat, dass man sagt, wir meinen, es ist eine selbstständige Tätigkeit und wir schließen aus, dass es eine abhängige Beschäftigung ist, dann führt alleine das erstmal zu gar nichts an Einordnung und zum Zweiten weckt man möglicherweise schon mit dieser Formulierung eher schlafende Hunde, weil wenn es so dringend ist, das da reinzuschreiben, dann scheint es ja eher ein Grenzfall zu sein.
Jetzt gibt es ja aktuell Neuerungen, das Thema wurde aufgenommen in den Koalitionsvertrag. Was meinst du, in welche Richtung wird das jetzt gehen? Wann wird es welche Änderungen geben?
Da sind wir noch gespannt. Auch im letzten Koalitionsvertrag stand es drin und es sollte dort Vereinfachungen geben. Also es wird tatsächlich erkannt, dass das ein Feld ist, wo vor allen Dingen eine große Unsicherheit herrscht und man zu einer klareren Regelung kommen müsste. Wir sind gespannt, was kommt. Es soll, wie gesagt, vereinfacht werden, das Statusfeststellungsverfahren reformiert. Konkret steht im Koalitionsvertrag auch noch drin, dass mit einer Genehmigungsfiktion gearbeitet werden soll. Damit meinen die Juristen sowas, dass wenn man das dann beantragt, festzustellen, dass es eine selbstständige Tätigkeit ist, dass das als selbstständige Tätigkeit gilt, wenn man nicht innerhalb einer bestimmten Frist eine Antwort kriegt. Also das wäre so ein bisschen zur Beschleunigung. Was sonst ganz konkret, wir würden uns wünschen, dass es wirklich klare Regelungen gibt, dass bestimmte Kriterien festgeschrieben werden, damit die Selbstständigen das selber vielleicht eher schon beurteilen können, bevor sie ins Statusfeststellungsverfahren kommen und dass gleichzeitig auch geschaut wird, was ist denn überhaupt der Sinn, dass ich die alle dort in die Statusfeststellung haben möchte, ist ja festzustellen, wer ist überhaupt schutzbedürftig und soll in die Sozialversicherung, sodass man dort sagen könnte, die, die keinen Schutz brauchen, weil sie vielleicht schon so viel verdienen über ihre Selbstständigkeit, dass sie sich ohne weiteres selbst absichern können, die könnte man auch schon vorab rausnehmen und sagen, die sind schon mal klar selbstständig.
Da hast du deinen 20%-Vorschlag, ne?
Genau, der da heißt, gibt es den Vorschlag, dass man eben sagt, wenn man mehr als 20% über der Beitragsbemessungsgrenze dort schon verdient für eben die selbstständige Tätigkeit, dass man dann grundsätzlich schon mal von einer selbstständigen Tätigkeit ausgeht, beziehungsweise mehr als 20% über dem, was ein durchschnittlicher Arbeitnehmer für eine ähnliche Tätigkeit bekommen würde.
Mhm. Welche Hilfestellung bieten wir noch an als IHK? Haben wir da noch was?
Wir haben natürlich zahlreiche Informationen auf unserer Internetseite, eben auch zu allen möglichen Kriterien, die es geben kann, um abzugrenzen. alles immer, wie gesagt, kein abschließender Katalog, sondern nur Hinweise darauf, was alles eine Rolle spielen kann. Man findet bei uns auch ein Merkblatt, wo das alles nochmal im Einzelnen aufgeschlüsselt ist. Und ansonsten bieten wir natürlich unseren Mitgliedsunternehmen auch eine erste Einschätzung, wenn die sich bei uns melden und sagen, wir haben Folgendes vor, besteht da die Gefahr, dann können die sich gerne bei uns melden und wir sprechen das mal durch und schauen, was es dort für Möglichkeiten gibt.
Genau, mehr dazu in den Shownotes. Eine letzte Frage habe ich noch. Das Thema Herrenberg-Urteil geistert rum. Was besagt dieses Herrenberg-Urteil?
Also das Herrenberg-Urteil, das sogenannte, ist ein Urteil des Bundessozialgerichts, was eine Einordnung von bestimmten Auftragnehmern als eben in dem Fall abhängig Beschäftigte vornimmt. Es ging dort um Lehrer an einer Musikschule, die eigentlich als Selbstständige eben dort tätig waren. Da hat man festgestellt, die sind dort so eingebunden, dass sie eben als abhängig Beschäftigte gelten. Und aber dieses Urteil ist wie eben andere Urteile des Bundessozialgerichts auch grundsätzlich die Entscheidung in einem Einzelfall. Aber natürlich haben aus diesem Urteil viele Musikschulen den Schluss gezogen, okay, bei uns wird es dann ähnlich sein und überhaupt im gesamten Bildungs-, Weiterbildungsbereich wurden dann ähnliche Einordnungen vorgenommen, wo heute die meisten dann doch eher auf selbstständiger Basis beschäftigt sind.
Und jetzt gibt es doch eine Übergangsregelung für diese
Gruppe. Genau,
für
den Bereich der Lehrenden, für Dozenten und so weiter gibt es jetzt eine Übergangsregelung, ganz einfach, weil man im Anschluss an dieses Urteil die Möglichkeit schaffen möchte, die Verträge oder die Gestaltung der Auftragsverhältnisse jetzt dann rechtssicher umzusetzen und erstmal so ein bisschen Luft verschaffen will für die Bildungsträger, diese Regelungen entsprechend zu treffen, ist aber tatsächlich nur eine Übergangsregelung und zeigt, dass auch in diesem Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen eine endgültige Regelung nötig ist.
Gut, dann ist es auch schon wieder Zeit für unseren IHK-Tipp des Tages. Wenn ich auf gar keinen Fall scheinselbstständig arbeiten möchte, was ist dein wichtigster Tipp, um das Thema frühzeitig anzugehen?
Ja, der wichtigste Tipp ist eigentlich schon mit dem Hören dieses Podcasts schon halb erfüllt, denn ganz wichtig, da es ja um alle Umstände geht, ist einfach sich damit zu beschäftigen, welche Hinweise für welche Art der Beschäftigung oder Selbstständigkeit sprechen können. Und letztlich ist es zwar schwierig, im Vorhinein schon eine klare Einordnung zu treffen, aber ich habe immer eine ganze Menge Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Und wenn mir bewusst ist, dass die Zeit eine Rolle spielt oder der Ort und so weiter, dann kann ich natürlich mein Auftragsverhältnis so ausgestalten, dass ich zum Beispiel auf jeden Fall verbrieft freie Arbeitszeiten oder eine freie Wahl des Arbeitsortes oder ähnliches habe.
Ist doch schön, wenn man ein gutes Argument dem Kunden gegenüber hat, dass man doch frei in der Arbeitsplatzwahl sein muss und in der Zeitgestaltung und Urlaubsgestaltung, oder? Das macht ja letztendlich auch die Selbstständigkeit aus.
Genau, und wenn man als Selbstständiger beauftragt werden soll, dann müssen natürlich diese Konsequenzen auch mitgetragen werden. Das ist ja der Sinn der Selbstständigkeit.
Genau, schön. Das war's für heute. Vielen Dank, Frauke, dass du etwas Licht ins Dunkel der Scheinselbstständigkeit gebracht hast, und hoffen wir, dass es bald mehr Rechtsklarheit bei diesem Thema gibt und die Politik in Berlin tätig wird. Hinweise rund um das Thema findet ihr wie immer in den Shownotes, inklusive Links zu den IHK-Ratgeberseiten. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Meldet euch gern mit Anmerkungen, Fragen, Feedback über info@muenchen.ihk.de. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss.